Stunde 3 mit Patrick Barb. Queen haben wir gehört am Ende der vergangenen Stunde 1984 im Gründungsjahr von Radio Marabu. Hatte Freddie Mercury auch einen Solo-Hit. Musik aus dem Film Metropolis. Die kolorierte Fassung Giorgio Moroder hat's geschrieben. Hier ist Freddie Mercury, Love Kills. Aus dem 84er Queen-Album The Works, It's a Hard Life. This is a tricky situation. I've only got myself to blame.
a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. So to fight back the tears. They say it's just a state of mind, but it happens to everyone. How it hurts, yeah, deep inside, when your love has got you down inside. It's life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the skies. I'm waiting for love.
Auch immer bei den Killers.
Dreams are big and bathing in light, so come on. I have my sentence now. At last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Like a sailor and a nightingale dancing in convertibles, and you can hold me like he held her.
Als ich vor ihrer Türe stand, da war sie nicht mehr frei. Ich werde es nie vergessen können, ihr Rock'n'Roll Lullaby. Und sie sang Schein, na, 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 es gibt ganz bestimmt.
Ich muss die Sonne geboren haben, auch wenn du mir ganz nah erscheinst. Wir sprechen beide dieselbe Sprache, nur dass ich lache, wenn du weinst. Wir haben beide denselben Vater, der uns verließ vor einer Ewigkeit. Sei das Schlachtfeld meiner Gaben, wir sind blind, doch wir sind zu zweit. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Lass mich nicht fallen. Schau doch, die Dämmerung ist verschwunden. Sie sucht woanders ihre Zeit. Brich nicht die Stille, schlag keine Wunden, bevor du unseren Tanz bereust. Komm, lieb mich und meine Leiden. Lass die doch reden von ihrem Sieg. Wir können das Ende nicht vermeiden von der Idylle im Krieg. Lass mich nicht los, ich will nicht wissen, was du fühlst. Lass mich nicht fallen, ich will nicht hören, dass du mit mir spielst. Lass mich nicht los. Lass mich nicht fallen. Lass mich nicht fallen.
Freddie Mercury, Queen, The Killers, Last Dinner Party, dann Pervers, Peter Orloff und Peter Kraus, die Zöllner und die Idols und jetzt weiter mit Patrick Barb. Interview in der kleinen Audiodatei. Patrick Barb geht weiter. Patrick Barb zu Gast. Audiatur et altera pars, diesen lateinischen Spruch verwendest du gern.
Ja, das heißt, auch die andere Seite soll gehört werden. Und das ist in meinen Augen ein journalistisches Arbeitsprinzip. Ich bin Politikjournalist, bin Politikwissenschaftler, da hat man es immer mit Konflikten zu tun. Und man muss respektieren, dass es unterschiedliche Parteien gibt und unterschiedliche Positionen. Es wäre in der heutigen Zeit schon viel gewonnen, wenn wir verstehen würden, dass andere Menschen aus anderen Regionen mit anderen Lebenserfahrungen einen anderen Blick auf die Dinge werfen und wenn wir das respektieren würden. Und das ist eigentlich Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, auch die andere Seite zu hören, beide Seiten zu hören und sich entsprechend zu bemühen. Und dann gibt es noch weitere Arbeitsprinzipien, die 7W-Fragen, wer, wo, was, wann, wie, warum und woher die Meldung sollten vollständig beantwortet werden. Die Quelle der Meldungen sollte genau geprüft werden und vor allem sollte die Nachrichtengebung nicht um die Dimensionen des Wie und Warum verkürzt werden. Und ich glaube, insbesondere im Ukraine-Konflikt, auch im Nahost-Konflikt, lügen große Teile der Presse durch weglassen. Das wird dadurch bestärkt, dass die Korrespondentenbüros insgesamt bei allen Medien im Grunde abgebaut worden sind, rationalisiert worden sind. Gleichzeitig sind mehr Aufgaben, mehr Sendungen online dazugekommen und Realitätsprobe ist nur möglich durch die Inaugenscheinnahme des Geschehens vor Ort. Dabei stelle ich natürlich in Rechnung, dass der Blick des Reporters oft nicht weit reicht. Deswegen muss das alles nochmal im Lichte des Forschungsstandes geprüft und gegengecheckt werden. Das ist die Arbeit und sie findet zu wenig statt. Einer schreibt häufig vom anderen ab und zwar deswegen, weil sich mit Subjektivierungen, Personalisierungen, Skandalisierungen und Diffamierungen mehr Klicks erzielen lassen. Damit steigt die Quote, damit gewinnt man mehr Werbeerlöse und damit kann man den Machteliten auch noch einen Gefallen tun. Und so geht das nicht. Das ist keine saubere Arbeit.
Das Buch, worüber wir jetzt sprechen, heißt Recherchieren. Es ist ein zweites aktuelles Buch. Es ist vor dem Donbass-Buch erschienen, direkt im Westend Verlag. Ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. An wen richtet sich dieses Buch primär?
Eigentlich an Leute wie Sie, an Journalistinnen und Journalisten, auch von Alternativmedien, an Radiomoderatoren, an Rechercheure, Reporter. Aber ich habe feststellen müssen, gelesen wird das Buch von Laien, von interessierten Laien und von den lieben Kolleginnen und Kollegen nicht. Und ich vermute da einen ganz einfachen Grund. Ich werde gedruckt, also habe ich recherchiert, also muss ich es nicht erst noch lernen, weil ich ja schon gut bin. Und das ist verkürzt, denn in diesem Buch stehen handwerkliche Sachen drin, im Grunde Werkzeuge, mit denen man sich in der praktischen Arbeit hilft. Beispielsweise, wie schreibe ich eine Gesprächsnotiz? Wie finde ich Quellen? Wie schütze ich Quellen? Wie bewerte ich Quellen? Wie bilde ich eine sachgerechte Hypothese? Wie lege ich einen Rechercheplan auf? Wie bereite ich ein Interview vor? Wie schreibe ich einen Recherchebericht? Und wie entfalte ich eine angemessene, wahrheitsgemäße, sinnvolle Dramaturgie? Und das steht in diesem Buch drin. Das ist, und Recherchieren ist für mich keine höhere Mathematik. Das kann man lernen wie Autofahren.
Nun ist bei alternativen Medien oft die finanzielle Basis nicht so stark wie bei großen Medien. Also für ein Büro im Ausland wird es da oft nicht reichen. Aber eine Quelle, die ich zum Beispiel sehr akribisch nutze, sind Agenturen, internationale Agenturen. Ich nenne jetzt mal für mich welche, die auch in deutscher Sprache publizieren. Das ist dann schon einfacher. CAI Online zum Beispiel, die Chinesen machen das oder auch die weißrussische Nachrichtenagentur Belta hat einen sehr umfassenden deutschen Bereich, wo man dann zumindest auch hingewiesen wird auf Veranstaltungen, zum Beispiel Konferenzen, die in diesen Ländern stattfinden, die woanders nicht stattfinden. In den großen Medien findet meines Erachtens eine starke Zentrierung statt in Richtung Reuters, AP, also diese großen Nachrichtenagenturen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die Agenturen de facto die Nachrichten schon auswählen.
Ja, das ist ja auch so. Die Agenturen, die wiederum den großen Zeitungskonzernen oder irgendwelchen staatlichen Organen gehören, filtern natürlich. Sie sind der zentrale Filter gerade da, wo Referenzquellen fehlen. Aber diese Referenzquellen, und das ist die eigentlich journalistische Tätigkeit, die muss man erschließen. Und ja, das geht auch. Da ist die Frage natürlich immer, welche Möglichkeiten habe ich denn in einem Berichterstattungsgebiet? Wen kenne ich da? Wer kann mir helfen? Kann ich da vielleicht selbst hinfahren? Das muss man sehen, wie die Gebiete aussehen. Das Problem ist, dass im Ukraine-Krieg die Menschen, die vor Ort sind, ja häufig gar nicht genutzt werden. Oder haben Sie mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch in einer privaten Publikation mal ein Interview gesehen, eine Reportage von Anatol Lieven, der es immerhin bis Saarbrücke geschafft hat. Dann hat er einen Autounfall gehabt, der mit dem Krieg nichts zu tun hat, hat sich ein paar Rippen gebrochen und muss ins Krankenhaus. Oder Régis Le Sommier, ein Kollege von Paris Match, der aus Paris kommend auch auf beiden Seiten der Front war. Was war das Ergebnis? Er wurde von Paris Match gekündigt. Und so geht es nicht.
Abschließend hierzu meine Frage, wenn wir uns jetzt auf Nachrichtenagenturen konzentrieren, gibt es da noch ein paar, die du empfehlen würdest?
Nein, man muss schon das Agenturmaterial insgesamt nutzen. Also Agence France-Presse, Reuters, Associated Press, DPA, auch TASS, auch Xinhua. Es geht anders nicht. Man muss ja immer, die Arbeit mit Quellen bedeutet ja immer, unterschiedliche Quellen zusammenzuführen und zu vergleichen und dann zu gucken, was haben die einen an Informationen, wird das von anderen bestätigt, weichen die voneinander ab in der Darstellung im Hintergrund. Das ist ja die eigentlich journalistische Tätigkeit, Quellen zu prüfen und nicht einfach abzuschreiben.
Das Recherchieren eigentlich.
Natürlich.
Genau. Wir kommen jetzt zu einer Band aus...
Ja, aus meiner Studentenzeit. Zeiten, ja. Das war die Punkzeit in Ende der 70er Jahre. Und da erinnere ich mich an eine Frauenband, Hansa Plast. Und die hat einen Song gemacht, Hau ab, du stinkst.
Ich gehe durch die Straßen und mir wird so warm. Von all den geilen Typen, die ich hier so sehe. Hey Kleiner, zeig mal, was du so hast. Fass ich dir an den Arsch, wird doch gleich nicht böse. Die Nacht ist jung, komm mit zu mir, lass uns noch ne Nummer schieben. Ich hab die Zeit, komm mit zu mir, ich bin dann auch noch sehr nett zu dir. Doch dann geht das Licht an, vor mir steht ein fetter Kerl mit Pomade im Haar und Selbstverständlichkeit im Blick. Fahr du stehst, sieh wie weißt du, dass du bei deiner Hand bringst. Fahr du stehst, fahr du stehst, sieh wie weißt du, dass du bei deiner Hand bringst. Doch dann geht das Licht an, vor mir steht ein fetter Kerl mit Pomade im Haar und Selbstgefälligkeit im Blick. Fahr du stehst, sieh wie weißt du, dass du bei deiner Hand bringst.
Bereits hier schon gesprochen über Journalismus, wir haben einige Musiktitel gehört, wir kommen jetzt aber zu Herkunft und Lebensweg. Du hast einige Male in Interviews angedeutet und ich denke, das ist ja dann auch wichtig, du bist ein Arbeiterkind.
Ja, das stimmt, aus einer Arbeiterfamilie in der Nähe von Homburg im Saarland, Arbeiterkind vom Land, das war nicht ganz so einfach, gehöre auch zu den wenigen, die denn eben in der nächsten Kreisstadt das Gymnasium besuchen konnten. War schwierig für meine Eltern, wenn es das von der sozialliberale Koalition damals geschaffene BAföG, eine Ausbildungsförderung, nicht gegeben hätte, wäre das gar nicht möglich gewesen. War nicht viel Geld im Haus, musste gespart werden und ja, die Klassenkameraden waren natürlich überwiegend Kinder von Professoren und Ärzten und Zahnärzten und leitenden Beamten. Und so ist man denn auf dem Gymnasium schon mit dem Satz empfangen worden, euch kriegen wir hier schon wieder raus, dann geht ihr auf den Bau, wo ihr hingehört.
In der DDR pflegten wir nicht ohne Eitelkeit und Stolz den Satz, wir hätten das Bildungsmonopol der Reichen durchbrochen, aber dem würdest du wahrscheinlich zustimmen. Aber wie schwer hattest du denn das dann so bei deinem Weg?
Nee, das war nicht ganz so einfach. Das wurde dann etwas erleichtert, als mich ein Lehrer denn ein bisschen ins Herz geschlossen hat und gefördert hat. Und so bin ich bekannt geworden damit, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung, die der SPD nahesteht, Bildungsarbeit macht. Und ich habe mich dann angemeldet für ein Seminar in der Heim-Volkshochschule in Saarbrücken am Rastpfuhl. Man konnte dort eben in den Osterferien mal eine Woche denn diskutieren und verbringen und auch mal unbeobachtet ein Glas Bier trinken. Und so bin ich bekannt geworden mit älteren Leuten, die politisch engagiert waren, und das hat mich geprägt. Und so bin ich mit vielen kritischen Leuten in Kontakt gekommen, die friedensbewegt waren, die auch an der kritischen Theorie, dem Marxismus, kritischer Wirtschaftstheorie, dem Keynesianismus orientiert waren. Und ich habe immer wieder Anregungen bekommen für eigene Lektüren, habe dann auch viel gelesen. Und ich habe vor allem erfahren, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung Stipendien für gute Studenten vergibt. Und darum habe ich mich beworben und das hat mich durch das Studium gebracht.
Da ist links sozusagen ein bisschen in deiner DNA, und ich finde auf deiner Webseite natürlich auch Publikationen, die du dort herausgehoben hast, die, so gehe ich davon aus, dir am Herzen liegen. 1985 in Arbeitshefte zur sozialistischen Theorie und Praxis, Sozialdemokratie ohne Sozialismus, Kritik wirtschaftspolitischer Vorstellungen der SPD und Perspektiven einer Antikrisenstrategie.
Naja, ist ja hochaktuell.
ja, genau. Ich habe heute ein lustiges Bild gesehen, ich glaube bei VK, bei der russischen Facebook-Variante, ein Flusspferd mit aufgerissenem Maul und dem Text, dass es das neue Wappentier der SPD wäre, bis zum Hals unter Wasser stehen, aber das Maul noch weiter aufreißen.
Ich halte an der Friedenspolitik von Willy Brandt fest. Damals hat die SPD auch mit Karlchen Schiller einen Wirtschafts- und Finanzminister gehabt, der auch an der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und am Sozialstaat orientiert war. Insbesondere halte ich daran fest, dass die damalige sozialliberale Koalition eine Bildungspolitik gemacht hat, die diesen Namen auch verdient hat. Und Willy Brandt hat gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und das sollten sich die Obergenossen von heute einmal hinter die Ohren schreiben.
Das ist zu unterschreiben. Würde man heute das Manifest in die Hand drücken, würde sofort etwas einfallen, das von Marx, das Kommunistische? Ich hätte es nämlich hier als Schocker. DDR-Ausgabe 1978 für nur 80 Pfennig. Es ist wichtig, aber es im Studio zu haben, und hin und wieder kann man es auf jeden Fall aufgreifen. Journalistische Anfänge, wie ging das los?
Naja, Schreiben war für mich eine Möglichkeit, etwas zu machen, wo meine Eltern nicht reinreden konnten. Mein Vater war Handwerker, war Facharbeiter, und natürlich hat er alles, was mit Handwerk zu tun hatte, gerne selbst in die Hand genommen. Aber schreiben konnte er nicht so gut, und das war dann mein Feld, um mich von den Eltern ein wenig loszusagen und meinen eigenen Weg zu gehen. Und da habe ich angefangen, mitgemacht bei einer sogenannten Alternativzeitung, Provinzblatt Homburg. Wir hatten eine Auflage zwischen 600 und 800 Exemplaren, eine Kugelkopf-Schreibmaschine. Die Leute heute wissen gar nicht mehr, was das ist. Und wir haben insbesondere denn eben recherchiert und gearbeitet zur Stadtentwicklung in Homburg, weil ein örtlicher Immobilienmagnat die Innenstadt umbauen wollte zur Konsumzone. Und das war unser Feindbild Nummer 1. Da wollten wir auf die Finger schauen. Und das war, dieses Blatt war natürlich Teil dieser Alternativzeitungsbewegung, die damals in Westdeutschland bundesweit aktiv war und aus der später die Berliner Taz hervorgegangen ist.
Das ist schon sehr interessant, dieser Blick. Wir werden da auch gleich noch ein bisschen in der Geschichte gucken. Da bist du ja im Prinzip jetzt zu den alternativen Wurzeln zurück.
Ja, genau. Also nachdem der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Mainstream-Presse mich als Wahlbeobachter Putins hingestellt hat, der ich nicht war, was leicht hätte festgestellt werden können, habe ich mich doch entschieden, überwiegend für die heutige Alternativpresse zu arbeiten, die hier etwas fairer und anständiger mit den Dingen umgeht. Und insoweit hat mir die Recherche im Donbass und die Entwicklung dieser Zeit meine Jugend zurückgegeben.
Wir werden jetzt gleich ein bisschen in die 70er Jahre gehen. Da kommen wir schon mal zu einer Band, die in den 70er Jahren die Welt aufrollte, die Punkwelt zumindest. Du hast in den 2000ern dann noch in New York Konzerte dazu gesehen.
Ja, das sind die Ramones. Und als der Sänger von den Ramones gestorben ist, da gab es in New York, ich glaube, das war 2003, vor dem Musikclub CBGBs and Omfuck, eine Versammlung, da kicken die Leute hin, legten Blumen nieder, hörten die Band, Lieder der Bands mit dem Ghetto Blaster und dann kam auch CBS vorbei mit einem Hörfunkübertragungswagen und da stand der Reporter auf dem Dach und hat dann eben Songs gespielt und erzählt, was er da sieht und da war ich natürlich mit Freunden auch dabei.
Also wer mit dem Geigerzähler hört und hier ein Tacken im Hintergrund bei unserem Gespräch hört, das ist eine Uhr, die hängt hier in der Studiowand und da sind die Ramones drauf. Hast du einen besonderen Song, den wir spielen wollen? Blitzkrieg Pop, den ganz großen Hit.
Ja, los, Blitzkrieg Pop.
1, 2, 3, 4. Barb spielt Rockmusik und erzählt über seine Veranstaltung in Stralsund in der heutigen Ausgabe. Aber zuvor spielt Sergei Filbert Rockmusik. Er begleitete Patrick Barb im Donbass. Am Rande einer von Dieter Dehm organisierten kleinen Konferenz in Erfurt bei Salve TV treffe ich mich mit Sergei Filbert. Und das ist ganz interessant, weil wir senden ja zurzeit ein großes Interview mit Patrick Barb. Und du warst der Mann, der ihn begleitet hat in die Donbass-Region.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das der Patrick Bab nicht nachher bereut hat, aber ich war dabei.
Er hat auf jeden Fall an dir zu schätzen gewusst, dass du die Nerven behältst.
Ja, eine musste ja, weil gut, Patrick ist natürlich ein sehr erfahrener Journalist und Korrespondent, aber in einem Fremdsprachenraum war er natürlich auch öfters überfordert, weil vor allem im Kriegsgebiet, weil man nicht verstanden hat, was so wirklich um sich herum passiert. Und da war ich derjenige, der die Nerven behalten sollte und vor allem auch die Situation, weil ich auch sprachlich viel besser unterwegs war als er.
Man hört, du bist Russe, du machst das Projekt Druschba FM, du bezeichnest dich als Friedensaktivist. Ja, und dann frage ich mal aus dem Bauch heraus, was treibt dich an? Ich glaube, du kannst das sehr schön
auf den Punkt bringen.
Ja, also ich kam hier nach Deutschland 2002, also mein Vater ist ein Nachfahren von Wolgadeutschen, meine Mutter ist Russin, also deswegen Sergei Filbert, und ich bin quasi halbiert Deutsch-Russe oder Russland-Deutsche, und ich kam nach Deutschland, habe ganz normal angefangen, hier mein Leben zu organisieren, erstmal Arbeit, zweite Arbeit, bessere Arbeit, und 2014, wo ich eigentlich schon so weit war, dass man nach eigenem Häuschen nachdachte und die Familie war alles in Ordnung, Kind wuchs ganz okay. Und dann plötzlich gab es ja diesen Ukraine-Konflikt. Und damals gab es ja auch diese, also einen freien Zugang zum Internet, und YouTube war im Gange. Und da habe ich gesehen, dass auf russischer Seite oder auf russischsprachigen Raum eins berichtet wird und Bilder gezeigt werden, und in Deutschland im Fernseher mal was ganz anderes. Und da ich ja beide Sprachen mächtig war schon, hat mich natürlich schockiert, dass in Deutschland eigentlich die bejubelt worden sind von Mainstream-Medien, die ja eigentlich sehr aggressiv waren und das aggressive Verhalten nicht nur ausgeübt haben auf dem Maidan, sondern die Gruppen auch von diesen Menschen haben ja eigentlich auch sehr rassistische Äußerungen gemacht gegen russischsprachige Bevölkerung im Ukraine. Und das hat mich schockiert, dass plötzlich Deutschland, was für mich ja ein absolut Etalon war für Menschenrechte, Pressefreiheit und sonst noch was, plötzlich einen ganz anderen Töne anschlägt, einen Konflikt, wo eigentlich eindeutig ist, dass die Guten werden bekämpft von dem Bösen, und die Rechtsradikalen wurden von unseren Medien nicht nur verschwiegen, sondern auch gelobt. Steinmeier war dort und hat sich offen mit denen getroffen. Und das hat mich in einer Sicht schockiert, dass ich verstanden habe, wie die Welt funktioniert, dass eigentlich die Menschen permanent aufeinander gehetzt werden. Und dann kamen auch die solche Projekte wie KenFM, und dann könnte ich mich auch andersweitig informieren, außer Mainstream. Und zweite Besorgnis war, dass ich trotz, dass ich Filbert heiße, ja aus Russland komme. Und es wird gegen Russland permanent in deutschen Medien gehetzt und gegen Russen in Ukraine. Und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt so wie die Welt funktioniert, habe ich ja schon verstanden, Konflikte werden geschürt, Kriege ist kein Problem für westliche Mächte. Und Deutschland ist ja auch mit dabei. Man sieht jetzt aktuell im Ukraine-Krieg und auch in Israel, dass alles, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Inklusive meine zweite Angst, dass wir als Russlanddeutsche, Russischsprachigen, auch hier verfolgt werden. Oder auf die anderen aufgehetzt, oder die anderen werden auf uns gehetzt, wie die ukrainische Community hier. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie könnte ich was machen? Und dann habe ich einfach angefangen, Videos von Deutsch auf Russisch zu übersetzen und zumindest mal die andere Seite zu zeigen, dass hier nicht alles so, wie die Regierung sagt.
Jetzt hast du auf deinem Kanal viele interessante Angebote. Dirk Pohlmann ist oft zu hören, Röper. Wie ist der Zuspruch?
Ja, Zuspruch ist ja schon immer groß gewesen, weil erstens sind es wirklich Leute, die etabliert sind in der Szene, die auch also schon Jahrzehnten fast gezeigt haben, dass sie zumindest mal richtige Analyse machen und ihren Herz zur Menschlichkeit nicht irgendwie aufgegeben haben und immer noch für das Gute stehen. Irren kann sich jeder und Fehler macht jeder von uns, aber trotzdem, da sind Menschen, mit die ich ja persönlich kenne, also sehr menschliche Wesen sind und menschlich sind, und deswegen machen sie das auch weiter, trotz aller Sanktionen und alles, was so passiert. Aber technisch gesehen ist natürlich das System unterdrückt auch uns. Also ein kleines Beispiel, also in unseren Sendungen wird ja nichts Falsches und nichts Radikales gesagt, gibt es keinen Aufruf zu überhaupt nichts Negatives oder Gottes Wille, was also rechtlich schlechten, und trotzdem sperrt YouTube permanent die Monetisierung. Es ist ja eh keine Einnahmequelle, aber die Algorithmen verbreiten unsere Videos nicht mehr weiter.
Ja, das ist eine schlimme Entwicklung. Du bist ja auch Familienvater, Sorge um die Zukunft?
Auf jeden Fall. Also meine ältere Tochter ist jetzt 22 und meine jüngere ist 6. Und meine Frau, ich bin in zweiter Ehe, kommt aus Ukraine, aus Charkow.
Ach.
Also meine Verwandten und Neffen leben in Russland und sind wehrpflichtig.
Ja.
Und Verwandten von meiner Frau, und die sind in Ukraine. Also das, wo ich Angst gehabt hatte, in Deutschland zu erleben, erlebe ich jetzt im Verwandtenbereichschaft, weil die sind aufeinander schon drauf gehetzt und die bekriegen sich aber in Wirklichkeit. Und meine Sorge ist, wenn es weitergetrieben wird, also ich habe zum Glück noch keine Verluste in der Familie zu beklagen, ja, aber ich kenne schon Leute, und gerade mit Patrick, wo wir in Donbass waren, unser Begleiter, der Evgeny, der war einer von diesen sogenannten Separatisten seit 2015 und er hat uns begleitet und nach 14 Tagen, wo wir schon in Deutschland waren, hat ihm eine Heimesrakete erwischt und der ist tot.
Ja.
Das heißt, dieser Krieg ist nicht nur für uns informationstechnisch da, sondern für mich schon absolut real.
Da ich ja Radio mache, habe ich Patrick dazu bewegen und ich glaube auch ein Stück weit begeistern können, dass er Musik gespielt hat, hat tolle Sachen gespielt, Classic Rock, Santana, Queen, dann Hansa Blast aus Berlin, Fehlfarben. Wenn ich dich jetzt frage, was wünschst du dir für Musik?
Es ist jetzt erst neu, dass Patrick Musik spielt, weil er weiß ja ganz genau, dass ich Gitarre spiele, zwar laienhaftig und sonst noch was, aber ich spiele eher so einen altrussischen Rock, man kann das nicht alt nennen, das sind 70er Jahren, was Krisenia, Zoll vielleicht ist in Deutschland so bekannt, ist es eigentlich auch so eine kleine Kopie an alten amerikanischen 70er, 60er Jahren Rock, aber das ist das, was mich bewegt und von allem sprachlich ist es für mich besser zu verstehen. Also ich kenne auch ein paar deutsche Lieder, aber trotzdem, Muttersprache hat was und das, die Lieder sind, die ich singe, immer auf meine Muttersprache, auf Russisch.
Dann sag nochmal genau, welche Band spielen wir jetzt?
Ja, lassen wir mal Zoi spielen.
Ich hoffe, ich habe was Richtiges rausgesucht. Viktor Zoi und seine Band Kino.
Вчера слишком поздно лег, сегодня рано встал. Я вчера слишком поздно лег, я почти не спал. Мне, наверное, с утра нужно было пойти к врачу. А теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. И в то же время как-то тепло. Там буре накурено, и в то же время как-то слежо. Почему я молчу, почему не кричу, молчу? Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу.
Patrick war zu Gast. Im letzten Teil haben wir bereits schon Ronny Poge erwähnt, der in Stralsund wirkt und der hat auch die Veranstaltung mit dir hier in Stralsund organisiert. War ganz gut besucht. Ich war auch
gut besucht, hat Spaß gemacht. War schön. Diskussionen auf hohem Niveau.
Auch Poge, sehr, sehr guter Mann, muss ich ehrlich sagen, den ich auch hier sehr, sehr intensiv unterstütze. War auch hier schon, saß auch hier schon auf dem Sofa und sprach in das Mikrofon. Er hat ja diese Veranstaltung als Privatperson organisiert. Rührt dich das, dass das jemand auch privat dann irgendwie alles machen muss?
Ja, das ist die Bedingung für Dissidenz heute. Kritische Überlegungen, die der staatlichen Propaganda nicht folgen, werden ausgegrenzt, diffamiert. Den Menschen droht berufliche Vernichtung, Entlassung und auch verdeckte Zensur spielt eine große Rolle. Wir hatten vorhin über den Buchhandel gesprochen und Veranstalter, Räumevermieter verhindern immer wieder, dass wir Räume belegen können, dass kritische Geister, die das Friedensgebot des Grundgesetzes leben, überhaupt Räume anmieten können. Das haben wir in Berlin, das haben wir im Saarland, das haben wir auch hier im Norden und da versucht man natürlich eine indirekte Zensur durchzusetzen.
Zweifelsfrei. Ronny hat ein paar Akzente gesetzt, die will ich ganz kurz ansprechen. Logistik zum Beispiel. Die Frage stellt sich nicht, wie komme ich rein in ein Krisengebiet, sondern wie komme ich wieder raus?
Ja, das ist die entscheidende Frage bei der Vorbereitung, bevor man in ein Kriegsgebiet reingeht. Ich habe das zum ersten Mal erlebt 1999 im Kosovo. Da muss man drüber nachdenken, habe ich denn Karten? kenne ich Geländeformationen, welche Ausrüstung brauche ich, habe ich entsprechende Dolmetscher, Übersetzer, habe ich einheimische Führer, stehen Fahrzeuge zur Verfügung. Ich habe auch an militärischen Briefings teilgenommen, Pressekonferenzen, das muss auch sein, das ist zwingend, das kann man keinem Journalisten zur Last legen, denn es ist zwingend, sich auszutauschen über nicht geräumte Minenfelder. Ich war selbst mal, bin mal in ein Minenfeld geraten, da sind mir die dummen Witzchen vergangen. Wo sind noch bewaffnete Kräfte unterwegs? Ich war mal unter Beschuss. Auch da, das sind kritische Situationen. Wenn die KFOR-Soldaten nicht vorbeigekommen wären, hätten wir die Situation gar nicht aufklären können. Und wo sammelt sich ein Mob, der möglicherweise von dem auch Gefahren ausgeht? Also ich habe mit mal reingeraten in einen kosovarischen Lynchmob. Die haben da serbische Familien vertrieben und ihre Häuser niedergebrannt. Und natürlich haben wir die Kamera aufgebaut und wollten das beobachten. Und dann haben die uns eingekreist. Und auch da haben uns dann deutsche Soldaten wieder rausgehauen. Wie ich insgesamt meine, dass die deutschen Soldaten in Kriegs- und Krisengebieten eine sehr gute Arbeit gemacht haben. Das Problem sind die politischen Entscheidungen. Das ist immer die Schwierigkeit. Und so muss man sich eben sehr, sehr gut vorbereiten. Ansprechpartner suchen, Quellen suchen, Fahrstrecken beobachten, Akkreditierungen haben. Das ist alles gar nicht so einfach. Also die ganze Vorbereitung gruppiert sich entlang der Frage, nicht wie komme ich da rein, sondern wie komme ich da wieder raus.
Weitere Frage von Ronny. Deutschlandfeindlichkeit bei Russen?
Nein, kann ich generell nicht beobachten. Ich werde immer freundlich empfangen. Ich reise seit 25 Jahren nach Russland, nach ganz Osteuropa. Überall da sind die Menschen zu mir jedenfalls sehr freundlich gewesen. Doch dies ändert sich natürlich mit dem Krieg und vor allem im Kriegsgebiet. Der deutsche Pass weist mich aus als Angehöriger des feindlichen Auslands. Und da schauen die natürlich auch genau hin. Wir sind auch verhaftet worden, filtriert worden und mussten sehen, wie wir uns da wieder rauswinden.
Wenn es dann mal Schwierigkeiten gibt, auch eine Frage von Ronny Poge, die ich sehr klug fand, an welche Botschaft wendet man sich dann im Ernstfall?
Naja, man kann sich eigentlich an niemanden wenden, denn die deutsche Botschaft in Kiew würde sagen, was habt ihr überhaupt im Donbass zu suchen auf der russischen Seite? Und die deutsche Botschaft in Moskau, naja, die würde sich orientieren an dem, was das Auswärtige Amt auf seiner Website hat. Vor Reisen in die Russische Föderation wird gewarnt. Es kann willkürliche Verhaftungen geben. Wir raten von solchen Reisen ab. Und wenn man da drin ist, dann liegt doch die Bemerkung nahe, naja, seid ja selber schuld. Man muss sich selbst helfen, das ist ganz klar.
Eine weitere kluge Frage von Ronny war, seid ihr als Presse gekennzeichnet dort?
Ja, selbstverständlich waren wir akkreditiert. Das ist ja völlig klar. Und wir haben das natürlich auch den Leuten gesagt. Aber wir sind nicht im Konfliktgebiet rumgelaufen mit einem Stahlhelm, wo Presse draufsteht. Denn es ist doch davon auszugehen, dass in einer solchen Kriegssituation beide Seiten die schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen begehen. Und da will niemand, weder auf der ukrainischen Seite noch auf der russischen Seite, einen Pressevertreter haben, der genau darüber berichtet. Man macht sich zur Zielscheibe.
Wie kann man manchmal halb gefaktes Material erkennen? Du hast ja gestern etwas Lustiges gesagt, wenn im Hintergrund hinter dem Pressevertreter ein Kinderwagen durchs Bild geschoben wird zum Beispiel.
Naja, das geht eigentlich nur, wenn man die Situation vor Ort kennt und die Quellen miteinander vergleicht und eben ja die Situation aus eigener Anschauung kennt. Nur dann ist die Realitätsprobe möglich. Das ist eigentlich die Schwierigkeit.
Die letzte Frage, du warst ja auch im Kosovo und in Afghanistan. Jetzt Interesse am Gaza?
Interesse schon. Ich denke darüber nach. Ich bin im Gespräch mit Menschen, die unterstützen können. Derzeit nichts Konkretes geplant. Ich bin im Moment damit beschäftigt, bis zum Auslauf des Jahres mit den Menschen in Deutschland und auch in anderen Ländern über mein neues Buch zu diskutieren. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich kann nicht mehr Multitasking, bin zu alt.
Jetzt kommt der nächste Titel, ein Kanadier.
Der nächste Titel, Leonard Cohen und First You Take Me.
They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them.
take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.